Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 4. April von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 27 Minuten.
Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich möchte beginnen heute, die Predigt beginnen mit einem Gleichnis. Ihr seht es hier, ein Gleichnis, eine kleine Geschichte zum Vorstellen. Stellt euch vor, ihr hattet einen Autounfall in der Stadt. Kann ja in München ziemlich schnell passieren. Und ihr seid jetzt vor Gericht und ihr seht, es ist ein sehr strenger Richter. Und in dieser besonderen Situation gibt es neue Gesetze, die gibt es hoffentlich nie, aber dass man nur einen Zeugen mitbringen darf. Und ihr seid jetzt auf Augenzeugen angewiesen, denn dass ihr unschuldig seid an diesem Unfall, das können nur die bezeugen, die das gesehen haben. Und ihr habt zwei Zeugen gefunden, die das sehr gut machen können, aber ihr müsst euch einen aussuchen. Der erste ist dieser seriöse Herr, der kam da gerade des Weges, ist da ganz freundlich und zuvorkommend und würde in der gewohnten Art und Weise das bezeugen, dass ihr also unschuldig seid. Dieser etwas ältere, seriöse Herr hat gerade Zeit, ist gerade unterwegs und ist dabei. Das ist der eine Zeuge, den ihr hättet. Und der andere Zeuge ist der hier. Ein fröhlicher, aufgeweckter Junge, der das auch ganz genau gesehen hat und es ganz genau erzählen kann, was da passiert ist. Vielleicht sogar noch genauer als der seriöse ältere Herr. Welchen würdet ihr nehmen von den beiden Zeugen? Wahrscheinlich würdet ihr, auch wenn der Junge das sehr anschaulich erzählen kann, was passiert ist, doch eher den seriösen Herrn nehmen, weil man bei diesem Richter nicht genau weiß, ob er überhaupt weiß, was Kinder sind. Also von daher würde man den glaubwürdigeren Zeugen nehmen. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland Kinder überhaupt als Zeugen zugelassen sind. Ich glaube nicht, aber jetzt ist ja auch nur eine konstruierte Geschichte. Also es geht darum, wer kann was gut bezeugen. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das mit der Ostergeschichte, mit dem Bericht über Ostern verbindet. Wir haben das gerade von Nina gehört aus Lukas 24, den Bericht. Und ich will uns nochmal drei Verse daraus lesen, 9-11. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria die Mutter von Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz vorhin so richtig wahrgenommen hast. Was gehört eigentlich dazu? Was gehört eigentlich dazu, dass man diesen Bericht nicht glaubt, den die Frauen da gegeben haben? Das ist ja aus der Basisbibelübersetzung. Das ist eine moderne Übersetzung und auch eine freundliche Übersetzung. Also da wird darauf geachtet, dass nicht die Dinge nicht zu hart klingen. Vielleicht auch auf Political Correctness wird hier und da geachtet. Also wenn Sie hier schreiben, Sie hielten Ihren Bericht für reine Erfindung, dann ist das schon sehr freundlich übersetzt. Ich habe mal das Wort, was dort steht, im Lexikon, also im Wörterbuch, griechisch-deutsches Wörterbuch, nachgelesen. Es ist ein Wort, was nur hier vorkommt. Das kommt manches, gibt es manches Mal in der Bibel, dass es manche Worte nur ein einziges Mal vorkommen. Und manchmal weiß man nicht genau, was gemeint ist. Aber hier weiß man es sehr genau, weil das im Altgriechischen durchaus üblich ist. Das heißt, das Geschwätz, die Posse, die Windbeutelei, das dumme Zeug. Und hier wird dann dieser Satz sogar noch übersetzt, weil er eben nur einmal vorkommt in der Bibel. Diese Worte erschienen ihnen als Narrenpossen. Da merkt man, dieses Wörterbuch ist nicht ganz neu, also ist aus den 50er Jahren. Heute würde man das also auch das anders übersetzen. Aber wir merken, das ist schon ziemlich starker Tobak, der hier geschrieben wurde. Man müsste es wahrscheinlich am genauesten übersetzen. Diese Worte erschienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Wie Geschwätz. Ich weiß nicht, was dieses Wort Geschwätz bei dir auslöst. Auch das kann man im Internet schön überprüfen. Da gibt es das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Da kann man nachschauen, welches Wort in welchen Zusammenhängen vorkommt. Also wenn das Wort Geschwätz irgendwo vorkommt, welche anderen Worte sind dann immer meistens dabei? Und es ist als erstes dumm, dann hohl, dann saudumm, töricht, neoliberal, das fand ich sehr interessant, dümmlich, scheren und so weiter und so weiter. Also aber eindeutig negativ. Es gibt nur dummes Geschwätz. Es gibt sogar saudummes Geschwätz, wie man hier merken kann. Und so reden dann oder so denken dann offensichtlich hier die Apostel über die Frauen, was die da erzählt haben. Das ist ja nur Geschwätz. Da kommen wir natürlich zu einer spannenden Frage. Waren die Apostel chauvinistische Frauenverächter bzw. Supermachos? Dass sie gesagt haben, lass sie reden, die Frauen. Ne, so wie, das klingt ja so ein bisschen wie am Stammtisch vielleicht. Ich bin selten an irgendwelchen Stammtischen, deswegen kann ich da nur spekulieren, wie das da so ist. Aber wie man so abfällig redet, die reden ja nur so. Weibergeschwätzt oder wie man das dann nennen soll. Sowas würde ich es nie sagen, aber sowas gibt's ja, solche Worte. Waren die so? Also diese Frage kann man nur mit einem ganz eindeutigen Jein beantworten. Jawohl und auch wieder nicht. Einerseits natürlich, sie waren das, aber nicht mehr als damals üblich. Also die Apostel waren Männer und die waren Kinder ihrer Zeit, ihrer Kultur. Und in der jüdischen Kultur galten Frauen erstmal nicht viel. Sie waren wichtig, das wusste man, sie wurden auch geachtet im gewissen Rahmen natürlich, aber sie waren immer Eigentum des Mannes, beziehungsweise die Töchter waren Eigentum des Vaters und die Männer hatten zu sagen, aber die Frauen hatten eigentlich nichts zu sagen. Sie wurden auch nicht als Zeugen ernst genommen. Also einerseits kann man das festhalten, da waren die Apostel so, wie man damals so war. Aber das ist nicht alles. Denn sie haben bei Jesus gesehen, dass er anders mit Frauen umgegangen ist. Also er ist nicht üblich mit den Frauen umgegangen, sondern er hat sie ganz anders geachtet, ist mit ihnen im Gespräch gewesen, mit ihnen ja sogar unterwegs gewesen. Ein Teil der Jüngerschaft, die ihn begleitet hat, waren Frauen. Und das kann man sehr gut daran merken, dass die frühen Christenheit, also die frühen Gemeinden in der Nachfolge Jesu, zunächst auch dafür bekannt wurden, dass sie in ungewöhnlicher Art und Weise Frauen und Mädchen geachtet haben und auch gefördert haben. Das war etwas, wodurch sich christliche Gemeinden ausgezeichnet haben. Ein Beispiel, ein etwas dramatisches Beispiel, was aber durchaus heutzutage auch noch vorkommt. Mädchen waren nicht geachtet und wenn man nun ein Mädchen als erstes Kind bekommt, war es durchaus üblich, in der damaligen Zeit, nicht im Judentum, aber in Griechenland, im Römischen Reich, dann Mädchen auch umzubringen. Also da kannte man nicht viel mit Abtreibung. Vorher war ja nicht so wie heutzutage, dass man das zeitlich genug weiß, sondern das hat man dann nachgemacht. Und Christen wurden dadurch bekannt, dass sie das nicht gemacht haben. Dass es also mehr Mädchen gegeben hat in christlichen Gemeinschaften als üblich, weil die eine andere Achtung den Frauen und Mädchen gegenüber hatte. Ich habe ja aber ein dickes Zunächst dazu geschrieben, denn leider hat sich das dann sehr schnell verflüchtigt, als die Kirchen Strukturen aufgebaut haben, Hierarchien aufgebaut haben. Da hatten dann wieder die Männer nur das Sagen und die Frauen haben ja in manchen großen Kirchen bis heute relativ wenig zu sagen, weil man meint, nur Männer hätten bestimmte Aufgaben oder dürften bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Das entspricht aber nun wirklich nicht dem biblischen Zeugnis, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist und wie die frühen Gemeinden versucht haben, das umzusetzen im Rahmen ihrer damaligen Zeit. Natürlich waren die Apostel, die frühen Gemeinden, die haben keine feministischen Parolen ausgerufen oder sowas, aber sie haben einen anderen Umgang, weil sie sind von Jesus gemerkt haben, Kinder und Frauen, jeder ist gleich wertvoll. Es gibt hier keine Abstufung vor Gott. Also ein Zunächst. Und das betrifft jetzt natürlich auch unser Bild hier. Also wenn es nun um Frauen geht, nämlich Frauen als Zeugen vor Gericht, braucht man gar nicht drüber nachdenken. Also das gab's gar nicht. Die hatten also, zumindest im Judentum hatten die da nichts zu suchen und auch nichts zu sagen. Es gab zwar noch kein Gericht wie heutzutage, sondern es gab die Ratsversammlungen in den Toren, also jeweils in den kleinen Orten. Aber ich habe das mal versucht rauszufinden anhand des biblischen Zeugnisses. Es wird noch nicht mehr erwähnt. Also es war so selbstverständlich, dass Frauen da nichts zu suchen haben, das musste man gar nicht aufschreiben. Das war völlig klar, dass die da nichts zu erzählen haben. Also Frauen vor Gericht, das braucht's nicht. Nun gibt es ein Zeugnisproblem ja der frühen Gemeinde, anders gesagt, sowas braucht man da, stimmt, der kommt ja auch noch. Also sowas braucht man. Wenn man vor Gericht ist, braucht man jemanden, der kräftig und stark und einen da kräftig vertreten kann, damit man auch genau einen hat, der einem sagt, wo es lang geht. Und das sind ganz sicher keine Frauen. Es gab ein Problem in den frühen Gemeinden. Wie kann man etwas bezeugen, was an sich schon so völlig unglaublich ist? Was eigentlich gar nicht bezeugt werden kann, nämlich, dass Jesus auferstanden ist, dass er eben nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern dass er dann auferweckt wurde und heute lebt. Wie kann man das bezeugen? Man muss es ja irgendwie glaubwürdig weitersagen können. Und das können erstmal nur Männer. Und das merken wir erstmal nicht durch Frauen. Es gibt so die ältesten Zeugnisse von Jesu Auferweckung. Jetzt rein zeitlich gesehen sind die Briefe von Paulus. Die sind ja älter als die Evangelien. Also der Korintherbrief ist so um 55 nach Christus aufgeschrieben worden. Und da schreibt Paulus zu dem Thema: Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also da gibt es schon eine gewisse Tradition, die er hier aufnimmt. Etwas, was ihm auch weitergesagt wurde. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, damit ist Petrus gemeint, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln, zuletzt erschien er auch mir. Nun kennen wir die Geschichte und fragen uns, und haben Sie ja gerade auch gehört, wo sind die Frauen geblieben? Also die fallen hier ja komplett unter den Tisch, die kommen hier gar nicht vor. Also Petrus ist hier der erste Gewährsmann, dem Jesus erschienen ist. Hier geht es darum, dass man etwas bezeugen muss, etwas glaubwürdig darstellen muss, den Korinthern gegenüber. Und da haben Frauen nun nichts zu suchen. Also entweder wusste Paulus das gar nicht, das wissen wir nicht so genau, wo er diese Überlieferung, woher sie hat. Entweder wusste er das gar nicht oder er hat es hier unter den Tisch fallen lassen, weil es uninteressant war. Das ist die brutale Wahrheit und da sind wir froh und dankbar, dass wir heute in anderen Zeiten leben. Die Frauen zählten nicht. Also ein erstes Zeugnis, hier geht es darum, wie kann man glaubwürdig bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, und das können erstmal nur die Männer machen. Aber das ist ja nicht das letzte Wort an dieser Stelle, dann auch durch Frauen. Und wir haben ja die vier Evangelien, die etwas später zumindest verfasst wurden oder endgültig aufgeschrieben wurden, so ab 70 nach Christus, die Gelehrten streiten, wann und wie und wo, aber das kann man sich so ungefähr merken, sind also ein bisschen später. Wir haben vier davon und überall sind die Frauen die Ersten, die am Grab erscheinen, die Ersten, die zum Grab kommen. Die Evangelien sind in sich, gerade wenn es um die Auferstehungsgeschichten geht, wenn du die mal vergleichst, zum Teil recht unterschiedlich. Das ist nicht überall deckungsgleich, aber dass Frauen zuerst da waren, das ist in allen so. Und nicht nur das, sie sind auch die Ersten, die von Jesus den Auftrag bekommen, das weiterzusagen. Also Jesus sagt nicht, ach, dumm gelaufen, jetzt sind ausgerechnet Frauen hier am Grab, was müsst ihr denn hier als Erstes sein? Eigentlich hätte es doch der Petrus sein sollen, hat er wieder verschlafen oder was? Sondern er beauftragt sie, das weiterzusagen. Also die Frauen sind die ersten Verkündiger des Evangeliums, dass Jesus auferweckt wurde. Das ist ja echtes Wagnis, wenn man das mal hier vergleicht. Eigentlich wäre sowas gefordert, aber die frühe Gemeinde leistet es sich, der Wahrheit entsprechend, das aufzuschreiben und weiterzusagen. Obwohl sie wissen, eigentlich ist das in unserer Zeit gar nicht so richtig angesagt. Die trauen sich was. Die sind bei dem geblieben, was Jesus gesagt und getan hat, was Menschen mit Jesus erlebt haben, obwohl es in ihrem Umfeld eigentlich gar nicht so sinnvoll ist. Die trauen sich was. Wenn wir das mal ein bisschen weiter fassen, wir haben 4 Evangelien, die im Laufe der Zeit entstanden sind, und es ist eine spannende Aufgabe, in der Forschung herauszufinden, wie die voneinander abhängen, die Evangelien. 4 Versionen, die sind nicht gleich. Man kann die auch nicht zusammenfassen in ein Evangelium. Da fällt immer was runter. Man kann sie nicht synchronisieren, dass es also alles gleich ist. Und wir haben immer die Frauen als Zeugen, als erste Zeugen der Auferweckung, wo es das Zentrum ja ist, nach Kreuz die Auferweckung. Die trauen sich was. Also wenn das erfunden worden wäre, diese Geschichte, dann hätte ich doch zumindest darauf geachtet, dass erstens die alle gleich sind, die Geschichten. Eigentlich hätte ich gesagt, wir brauchen nur ein Evangelium, wir brauchen nicht 4. Es ist viel glaubwürdiger, wenn wir nur 1 haben. Und dann hätte ich die Frauen auch entweder rausgestrichen oder später angesiedelt, damit die Männer hier richtig zum Zuge kommen. Gerade diese Hinweise sind nach historischen Maßstäben ein wichtiger Punkt, dass wir es hier tatsächlich damit zu tun haben, dass die Wahrheit wiedergegeben wird. Also das, was Menschen erlebt haben. Es muss, rein historisch gesehen, ob man das nun glauben kann oder nicht mit der Auferweckung, es muss was passiert sein, was sich hier niedergeschlagen hat. Sonst wäre das nie so aufgeschrieben worden. Dann hätte man dafür gesorgt, dass es viel stimmiger ist, dass es nicht so unterschiedliche Versionen davon gibt. Dann hätte man die Frauen rausgelassen und noch viele andere Dinge. Da muss was passiert sein, dass nach der Katastrophe, der völligen Katastrophe der Kreuzigung, diese kleine Jüngergruppe, je nachdem wie groß die waren, ein paar, 10, 20, 30 Leute, die hätten sich zerstreut in alle Winde und es wär's gewesen. Dass aus dieser kleinen Gemeinschaft der Jesusleute die Gemeinde Jesu wurde, das ist ein historisch untrügliches Zeichen dafür, dass es mit dem Tod nicht zu Ende war. Das können wir feststellen, können wir festhalten an vielen Indizien. Es gibt aber trotzdem ein Aber. Das Aber betrifft das Wozu eigentlich. Wozu erzählen wir das bis heute weiter? Damit wir beweisen können? Glaube entsteht nicht durch den lückenlosen historischen Beweis der Auferstehung Jesu. Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir das jetzt hundertprozentig nachweisen könnten. Ich will sogar mal sagen, selbst wenn man damals eine Kamera gehabt hätte im Grab und die mitgelaufen wäre, ich weiß gar nicht, was die wirklich aufgenommen hätte, was man da hätte sehen können, selbst wenn wir das heute vorführen könnten, würde dadurch kein Glaube entstehen. Das ist jetzt keine moderne Meinung, weil man irgendwas nicht glauben kann, sondern das ist das, was wir sogar in der Bibel so lesen. Der Glaube damals ist nicht dadurch entstanden, dass das Grab leer war oder dass die Menschen das erzählt bekommen, glaubwürdig erzählt bekommen haben. Und das möchte ich uns anhand eines Berichts noch zu Ende, zum Schluss vor Augen malen mit Maria bei Johannes 20, 8. 11 bis 18. Ich will den Text jetzt nicht im Einzelnen auslegen, sondern ihn uns nochmal lesen. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Merkt ihr, was hier passiert? Sie hat den eindeutigen historischen Beweis, dass das Grab leer ist. Aber sie glaubt es trotzdem nicht. Sie sieht Jesus sogar. Das passiert ja später diesen Emmaus-Jüngern auch noch. Sie sieht ihn sogar und erkennt ihn nicht. Erst als er sie anspricht, erst als Jesus sich ihr offenbart, sich ihr zuwendet, da kommt es zur Erkenntnis, da kommt es zum Glauben. Und diese Struktur sehen wir oder diesen Vorgang sehen wir immer wieder, fast durchgängig, bis eine Ausnahme gibt es in den Evangelien. Dass die Jünger, die doch jahrelang mit Jesus unterwegs waren, die ihn doch in- und auswendig kannten, ihn trotzdem als den Auferstandenen erst dann erkannt haben, als er sie angesprochen hat, als er sich ihnen zugewandt hat. Und dann kommt der Auftrag, den will ich uns auch noch lesen. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater, aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern, sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Also Jesus sendet hier die Maria und sie ist wieder die erste Verkündigerin des Evangeliums, nämlich dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Noch einmal, Glaube entsteht nicht durch den lückenlosen historischen Beweis der Auferstehung Jesu. Auch wenn es gute Gründe gibt, dass das passiert ist und man das auch historisch durchaus nachweisen kann, aber dadurch entsteht kein Glaube. Bis heute nicht. Das war damals nicht so, in dieser allerersten Situation, und das ist heute nicht so, sondern Glaube entsteht durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Glaube entsteht dadurch, dass Jesus sich einem Menschen zuwendet. Wir haben es zu Anfang und mehrfach heute gesagt, Jesus lebt und der Auferstandene redet. Er begegnet Menschen und dadurch kommt es zum Glauben. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil es uns Menschen das entzieht. Also wir können natürlich, kann man Glaube irgendwie machen, indem man Dinge herbeiredet oder Leute überredet oder die Stimmung entsprechend produziert und so. Das kann man alles versuchen. Aber dass letztlich ein Glaube entsteht, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, das kann nur passieren, wenn Jesus sich einem Menschen zuwendet. Wie gehen wir damit um? Ich möchte schließen mit zwei Ermutigungen. Ermutigung in zwei Richtungen. Zum einen, wenn du merkst, das erwarte ich, dass Jesus sich mir zuwendet und ich will auch keinen Glauben produzieren. Ich bin vielleicht, keine Ahnung, lang genug in Gemeinde, ich weiß, wo es lang geht und so, ich will das nicht machen, aber ich erwarte doch, dass Jesus sich zuwendet, dann gehört dazu aber auch, dass man sich darauf einlässt. Das ist so wie bei menschlicher Begegnung, menschlichen Beziehungen, solange man sich nicht auf eine Beziehung einlässt, auch wenn jemand einen anspricht und einlädt dazu, kann es auch nicht zur Beziehung kommen. Also auf der einen Seite entsteht Glaube, weil Jesus jemanden anspricht, aber es entsteht auch dann, wenn jemand sich darauf einlässt. Also es gehört auch dazu. Wir sind keine Marionetten. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dich darauf einzulassen. Wenn du merkst, Jesus klopft an meine Tür, Jesus redet mich an, er spricht zu mir, dann sei mutig und lass dich darauf ein. Wende dich nicht ab und sagst, ach, ist ja nur der Gärtner, ne, der kann ja viel reden, der kennt mich wohl irgendwie, sondern lass dich darauf ein, wende dich ihm zu. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und wir sind ja auch als Eltern oder wenn wir Ehepartner haben oder andere Menschen, die uns sehr am Herzen liegen, leiden wir darunter, dass sie oft nicht zum Glauben finden. Und wir versuchen, wir würden sie am liebsten überreden und überzeugen und sind vielleicht im Gespräch und sie winken schon ab und sagen, ja, ich kenne das doch alles. Wir sind herausgefordert, für sie zu beten und zu erwarten, dass Jesus ihnen begegnet. Und das ist schwierig. Also ich weiß es ja aus unserer eigenen Familie, das ist schwierig auszuhalten, das zu glauben, dass Jesus diesen Tochter diesen Sohn oder den Ehepartner oder wen auch immer Eltern noch erreicht und anspricht. Aber letztlich wollen wir ja nicht, dass es nur zu einem Lippenbekenntnis kommt, sondern wir möchten doch, dass Menschen zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus kommen. Und das ist auch dann Jesus, der redet und der anspricht. Und Menschen natürlich, die sich darauf einlassen. Wir können das nicht machen. Zum Glauben kommen ist ein Geheimnis, das wir immer wieder nur nachvollziehen können, aber nie produzieren können. Zumindest ist mir es wichtig, das nicht zu produzieren. Nicht, man kann Leute sicherlich beeinflussen oder so, das möchte ich gar nicht, sondern ich erwarte, dass Jesus redet. Denn er ist der Auferstandene, er lebt und er redet Menschen an. Wie sie darauf reagieren, okay, das ist dann die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich darauf einlässt. Aber wir können darum beten, wenn wir gerade für unsere, auf die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen, wenn wir darum beten, dass Jesus ihnen begegnet. Und so möchte ich die Predigt enden. Das ist der Schlüssel in dieser Situation für Maria. Jesus spricht sie an mit ihrem Vornamen. Und in dem Moment erkennt sie ihn und kommt zum Glauben. Und Jesus spricht auch dich an, dich und mich an. Nicht nur einmal, aber immer wieder neu, aber auch einmal so, dass wir merken, es ist der Herr, der hier mich anspricht. Du kannst dir gerne deinen Namen einsetzen. Jesus sagt zu dir, sprich dich an, so wie du da bist, wie du das hörst und siehst. Jesus redet zu mir. Und die Frage, die ich dir nur stellen kann, ist, wie reagierst du darauf? Das ist deine Entscheidung. Das ist dein Mut, dich darauf einzulassen. Vielleicht gegen schlechte Erfahrungen, die du schon gemacht hast, Enttäuschungen, die da sind, aber es ist deine Entscheidung. Jesus klopft an und möchte gerne, dass wir die Tür auftun, die Tür unseres Herzens oder wie immer wir das ausdrücken wollen. Ich möchte uns herzlich dazu ermutigen, dass wir diesen Ruf Jesu immer wieder neu, vielleicht das erste Mal oder immer wieder neu hören und uns dann darauf einlassen. Und dass wir mutig sind, für die zu beten, die das bisher, soweit wir das beurteilen können, jedenfalls noch nicht gemacht haben. Dass wir den Mut und die Hoffnung behalten, Jesus ist bei denen auch dran. Wir müssen das nicht produzieren, wir können sie ermutigen dazu, aber letztlich muss jeder sich selber dazu entscheiden. Jesus segne uns darin. Amen. Wir wollen einen Moment der Stille haben und dann hören wir ein Lied, was diese Zeit, in der wir sind, nochmal besingt, ein fröhliches Lied. Ein Moment der Stille, wo wir persönlich mit Jesus reden können, vielleicht auch antworten können auf das, was er uns deutlich gemacht hat.